Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst hier in der Winterkirche in Bunde. Ich möchte Ihnen gleich zu Beginn sagen, was Sie heute in diesem Gottesdienst inhaltlich erwartet. Wir hatten in der vergangenen Woche im Aktivkreis, dort war ich eingeladen und sollte etwas berichten über meine Vorstellung, meine Vision von der Zukunft der Kirche. Und ich musste leider damit beginnen, dass es mir da so geht wie vielen anderen, auch wie vielen Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen es nicht so genau. Umso wichtiger ist es, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie denn die Zukunft aussehen wird. Denn wir leben in einer Zeit der grandiosen Umbrüche des Lebens und auch in der Gesellschaft. Und in unserem Lebensumfeld, die Technik, die Digitalisierung, wir werden dadurch in einem großen Maße verunsichert und auch in unserer Bequemlichkeit gestört, was ich ganz gut finde. Und von daher sollten wir die alte Binsenweisheit uns zu Herzen nehmen und in der Krise vielleicht auch eine Chance sehen. Deshalb habe ich mir gedacht, knüpfe ich doch da einfach noch einmal an, denn ich gehöre zu denen, die sich durchaus darüber Gedanken gemacht haben, über dieses Thema und auch, weiterhin mir Gedanken darüber mache und machen werde. Denn wie Gemeinde und Kirche aussieht, das kann uns nicht egal sein, vor allem wenn wir darauf Wert legen, dass möglichst viele Menschen daran beteiligt sein sollen. Und das ist ja dann auch schon ein großes Problem, was wir offensichtlich sehen, denn hier ist jetzt gut gefüllt, aber wenn wir in der Kirche säßen, hätten wir noch reichlich Platz. Aus diesem Grund möchte ich gerne mal eine Predigtreihe starten über das Thema Aufbau von Gemeinde und was es da für biblische Grundsätze gibt, an denen wir uns orientieren können. Damit möchte ich heute beginnen. Es geht um den großen Auftrag. Unser ganzes Tun und Machen ist ja letztendlich begründet im Auftrag Jesu, im Taufauftrag, dass wir Menschen mit der guten Nachricht in Beziehung setzen wollen und dass wir Jünger und Jüngerinnen machen sollen. Ich will es mal so einfach sagen, wie es da steht. Darum dann in der Predigt und natürlich habe ich auch ein paar Lieder ausgesucht. Und wir wollen jetzt mit dem ersten beginnen. Ein Lied über die Gerechtigkeit, Sonne der Gerechtigkeit. Gesangbuch, die Nummer 262. Wir singen alle 7 Strophen. Das kriegen wir in 262. Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich möchte Sie bitten, im Gesangbuch weiter nach hinten aufzuschlagen. Unter der Nummer 748 finden wir den Psalm 119, den wir gemeinsam beten wollen. Ich bitte Sie, die dahingerückten Versteile gemeinsam zu sprechen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von Herzen zu Herzen suchen.
Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun, wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mir lehrst die Ordnung deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung.
Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Amen.
Amen. Amen. Christus, Anfänger und Vollender des Glaubens. Du schickst uns, deine Gemeinde, auf eine Wanderung durch die Zeit. Vor uns liegt die Fülle am Ziel. Doch schon jetzt nehmen wir aus deiner Gnade, was uns kräftigt und ermuntert für den Weg durch unsere Tage. Werden wir müde, dann stärke uns. Wanken wir, dann gib unseren Füßen Sicherheit. Bewahre uns auf dem Weg in dir zu deiner Ehre der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst durch alle Zeiten und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Das Evangelium wird uns nun Herr Ohmstede vorlesen aus dem Lukas-Evangelium.
Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Und er fragte weiter: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte: Dann geh und mach du es ebenso. Amen.
Amen.
So wollen wir nun als Antwort auf das Evangelium das Bekenntnis unseres Glaubens gemeinsam sprechen. Wir erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Im Gesang finden wir ein Lied, das die Geschichte aus dem Evangelium aufgreift, unter der Nummer 582, ein biblisches Erzähllied zwischen Jericho und Jerusalem. Ich finde, diese Geschichte ist eine grundlegende, absolut grundlegende Geschichte für den christlichen Glauben und vor allem für das christliche Leben. Lasst uns das Lied nun gemeinsam singen, 582, zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit.
Schon weit auf dem Weg der
Barmherzigkeit. Zwischen Lebensanfang und Ende liegt der Weg der Barmherzigkeit, und man braucht bereite Hände auf den Weg der Barmherzigkeit. Sag, willst du vorübergehen? Sag, lässt du den anderen allein? Sag, willst du die Not nicht sehen? Wem kannst du der Nächste sein? Komm, sei bereit, geh den Weg
Liebe Gemeinde, die Kirchengemeinden auf dem Land, sie haben ein großes Plus, finde ich jedenfalls. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sehen das vielleicht etwas anders. Aber ich bin überzeugter Landpastor. Das große Plus in den Landkirchengemeinden ist ihre Beständigkeit. Sie sind konstant. Während in den Städten jeder Skandal oder eine Krise in der Kirche zu einer regelrechten Austrittswelle führt, bleiben Kirchengemeinden auf dem Land in der Regel davon weitgehend verschont. Klar, gibt es auch auf dem Land Kirchenaustritte, aber sie bleiben dennoch überschaubar. Auch hier in der Gegend, es war jetzt gerade in der Zeitung ein Artikel, die Zeitung brauchte eine Meldung über die Kirchenaustritte. Die gibt es hier auch, ja, aber wir können hier zurzeit noch nicht von einer Kirchenaustrittswelle sprechen. Sie bleiben überschaubar. Die demografische Austrittswelle, also dass wir mehr Todesfälle als Geburten haben, das ist ein viel größeres Problem für uns. Das ist das, was auf dem Land zur Schrumpfung der Gemeinden hauptsächlich führt. Woran das liegt, dass die Stadtgemeinden, die sich doch in der Regel so fortschrittlich geben, so wahnsinnig innovativ sind und manchmal vielleicht sogar mit etwas Mitleid auf die vermeintlich rückständigen Landgemeinden, dass die viel höhere Austrittszahlen haben als die Landgemeinden, das ist eine gute Frage, woran das wohl liegen könnte. Die Antwort ist relativ einfach. Die Kirche und die Gemeinde, sie lebt von Beziehungen. Und Beziehungen sind auf dem Land nun einmal enger als in den Städten. Das gilt auch natürlich für die Kirchengemeinden. Auf dem Land ist die Kirche in das öffentliche Leben in der Regel viel enger eingebunden. Und wenn dann auf dem Land noch mehrere Konfessionen auf dem Plan sind, wie hier in Bunde oder in Wehna, dann spielen die Gemeinden wirklich noch eine Rolle am Ort. Die meisten Einwohner, egal ob reformiert, lutherisch oder katholisch oder hier in Bunde altreformiert, die Einwohner kennen ihre Pfarrerin oder ihren Pastor. Wenn jemand aus der Stadt, aus der Kirche austritt, dann interessiert das im Grunde niemanden. Wer im Dorf aus der Kirche austritt, der steht fast in der Gefahr, schief angesehen zu werden. Aber auch auf dem Land müssen Beziehungen natürlich gepflegt werden. Und das wird heute immer schwerer. Überall leben wir in den sogenannten Kommunikationsblasen. Das heißt nichts anderes, wir haben immer nur mit denselben Personen Kontakt. Ohne dass wir es merken, igeln wir uns ein. Alle wünschen sich, dass jemand Neues in den Gemeindekreis oder auch in den Kirchenchor kommt. Aber wehe, wenn wirklich einer kommt. Wir bedienen in unseren Gemeinden immer nur einen kleinen Ausschnitt bestimmter sozialer Milieus. Ganze Bevölkerungsgruppen kommen in der Kirche gar nicht vor. Wir sind nur noch auf dem Papier eine Volkskirche und in unseren Programmen schon gar nicht. Damit bedienen wir, wenn wir ehrlich sind, gerade mal 1% der Bevölkerung. Wir haben ein absolutes Minderheitenprogramm und da kann man nur, wie ich finde, von einem göttlichen Wunder sprechen, dass es uns unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt noch als Kirche gibt. Mit unserem Gemeindebrief erreichen wir nur noch die Menschen, die vielleicht noch eine Zeitung in die Hand nehmen. Menschen unter 25 Jahren nehmen zum Lesen heute kein Blatt Papier mehr in die Hand. Wer sich nicht im Internet bewegt, wird von jungen Menschen überhaupt gar nicht mehr als existent wahrgenommen. Es sei denn, man muss in den Konfirmandenunterricht gehen. Man mag das bedauern oder schlecht finden. Wenn wir uns aber nicht auf deren Kommunikationswege einlassen, werden wir sie niemals erreichen. Und dann kann man nicht nur im Pfarrhaus, sondern auch in der Kirche bald das Licht ausmachen. Beziehungslosigkeit ist das größte Problem und die größte Sünde der Kirche. Beziehungslosigkeit. Und dazu gehört auch das Einigeln. Also wenn man sich wirklich nur noch um dieselben Menschen dreht und einfach nicht mehr weiterkommt. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Heute gibt es Teerunde nach dem Gottesdienst. Wenn Sie nicht in sich gehen, garantiere ich, dass 95% der Personen, die heute hier sind, sich dahin setzen, wo einer sitzt, den Sie kennen. Verstehen Sie, was ich meine? Man muss sich einen argen Ruck geben, sich neben jemanden zu setzen, den man nicht kennt, und den dann auch noch anzusprechen. Das ist die hohe Kunst der Kommunikation. Also wie gesagt, das größte Problem ist die Beziehungslosigkeit. Zum Thema Kirchenaustritte. Natürlich bekommen wir im Pfarramt auch hin und wieder eine Austrittsmeldung auf den Tisch. Diese Austritte sind in der Regel, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht sind es so 90% Personen, die wir nicht kennen. Also bei mir wäre es jetzt normal, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Aber wenn wir das im Kirchenvorstand besprechen, dann bei 90%, oh, den kenne ich nicht. Wer tritt aus? Das sind in der Regel junge Menschen, die anfangen zu arbeiten und kriegen ihren ersten Gehaltsauszug und lesen sich den mal durch und denken, oha, mitten im Leben. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich für den Kirchenverein auch noch bezahlen muss. Was habe ich denn mit denen zu schaffen? Nichts. Und dann tritt man aus. Der Verein ist denen zu teuer. Hat man eine Beziehung, denkt man zumindest nach. Ist es mir das wert? Steckt da ein größerer Sinn dahinter? Bei Beziehungslosigkeit ist einem das egal, da macht man sich auch gar keine Gedanken mehr darüber. Das, was uns früher beim Kirchenaustritt beschäftigt hat, interessiert heute wirklich niemanden mehr. Früher hat man gedacht, naja, die wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben. Das sind Atheisten. Heute kann man froh sein, wenn man mal einen Atheisten findet. Mit dem könnte man ja darüber reden. Wir haben einfach Menschen, die treten aus der Kirche aus und sagen, ja natürlich bleibe ich weiterhin evangelisch. Ich habe ja meinen Glauben, da brauche ich ja die Kirche nicht dafür. Wenn auf den Dörfern und auf dem Land die Akzeptanz der Kirche höher ist als in den Städten, dann heißt das nicht, dass die Probleme innerhalb der Gemeinden anders wären. Egal ob Stadt oder Land, in jeder Gemeinde gibt es einen harten Kern und einen weichen Rand. Ein Beispiel. Wenn zu Weihnachten alle Gemeindeglieder in den Gottesdienst kämen, alle Gemeindeglieder wohlgemerkt, wenn die in den Gottesdienst kämen, dann hätten wir ein riesiges Platzproblem. Wir könnten uns vor Menschen gar nicht retten. Wahrscheinlich können Sie, die Sie heute hier im Gottesdienst sitzen, sich gar nicht vorstellen, dass die Mehrheit der evangelischen Gemeindeglieder nicht einmal zu Weihnachten in die Kirche geht. Das ist ja doch auch eine Form von Beziehungslosigkeit. Auch wir haben also, wie die Vereine, passive und aktive Mitglieder. Aber kein Verein kann nur von passiven Mitgliedern leben. Und das kann auch eine Kirchengemeinde nicht. Aber die große Gefahr in den Landkirchengemeinden ist, dass immer dieselben immer das Gleiche machen. Das gilt auch für Pastoren. So schön es auch vordergründig ist, wenn Pastoren über 30 Jahre an einem Ort wirken, es bringt auch Probleme mit sich. Konstanz und Verlässlichkeit haben auch eine Kehrseite. Das einerlei. Auch die Bildung von Gemeindekreisen führt meistens dazu, dass sich diese Kreise einkreisen und am Ende verkreisen. Man genügt sich am Ende selbst und offenbart damit unausgesprochen das Ende der christlichen Botschaft. Um es auf den Punkt zu bringen, der Hauptgrund, warum so viele Menschen nicht zur Kirche gehen, seien die Menschen, die in die Kirche gehen. So hat es eine Mitgliedschaftsbefragung einmal als Ergebnis zusammengefasst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Darüber muss man mal ernsthaft nachdenken. Die Probleme sind eigentlich wir. So, und wenn wir sehen, dass warum Oder wie gelingt es, dass Gruppen entstehen? Wenn man zum Beispiel eine Jugendgruppe aufbaut, dann finden sich vielleicht 2, 3, 4 junge Menschen zusammen. Wer würde dann dazukommen? Nur irgendjemand, den man kennt, den jemand anders mitbringt, wo also eine gewisse Sympathie da ist. Also, wenn du da bist, dann will ich auch gerne mit dazukommen. Wir sehen, wie stark der persönliche Bezug ist, ja? Und dann kann jeder bei sich selbst mal sehen, welche Möglichkeit hätte ich denn als Person, jemanden mitzukriegen, mitzunehmen. Und das ist der Grund, warum wir darauf achten müssen, dass wir als Gemeinde so vielfältig sein müssen. Weil wenn wir alle gleich ticken, kriegen wir, wenn überhaupt, nur andere Menschen, die gleich ticken, und dann haben wir dieses Einerlei. Ich habe es in meiner Erfahrung ja gemerkt. Ich gehöre nun zu den Pastoren, die des Öfteren mal neu angefangen haben. Und das ist nicht immer nur fröhlich, schön und glücklich. Weil meine dicke Nase passt nicht jedem. Ja? Aber die große Chance ist, dass diese Nase anderen vielleicht gefällt. Wenn ich jetzt nun 30 Jahre hier in Bunde wäre, dann kennt man irgendwann meine Nase und dann kommt aber auch kein neuer mehr dazu. Und diese Bewegung, ja, die ist innerhalb einer Kirchengemeinde, nicht nur bei Pastoren, auch bei Gemeindegliedern, ist das wichtig, dass wir Austausch haben, Rotation, dass nicht immer alle Ewigkeiten immer dasselbe machen, sondern dass wir auch andere Personen ranlassen. Und dadurch kommen neue Beziehungen in Bewegung. Das ist so wichtig. Also wir dürfen als Gemeindeglieder, wir dürfen nicht das Problem sein. Aber wir können es schnell werden, wenn wir es nicht reflektieren. Also, wenn eine Kirchenmitgliedschaftsstudie herausgefunden hat, dass das eigentliche Problem die sind, die kommen, dann darf uns das natürlich in keinster Weise zufriedenstellen. Ich glaube, dass diese Gefahr, die ich hier aufgezeigt habe, auch nicht zwangsläufig sein muss, wenn wir uns der hohen Kunst der Gemeindearbeit immer wieder neu stellen. Um es gleich vorweg deutlich zu sagen, es geht nicht an, verdiente Mitarbeiter abzusägen, nur weil sie schon lange dabei sind. Aber wir müssen zur Beziehungsarbeit ermuntern. Wir dürfen uns in den Dörfern nicht mit den Worten begrüßen, was willst du denn hier? Wir dürfen unbekannte Gesichter nicht links liegen lassen und uns nur denen zuwenden, die wir eh schon kennen. Eine Willkommenskultur müssen wir nicht nur gegenüber Flüchtlingen an den Tag legen, sondern auch unter uns selbst einüben und pflegen. Die hohe Kunst der Gemeindearbeit liegt in der Offenheit und der Motivation, auf neue, auf andere Gesichter und deren Gedanken zuzugehen. Dietrich Bonhoeffer hat einen ganz extrem wichtigen Satz gesagt. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Das heißt, das Kümmern und Sorgen um den harten Kern, um jene, die das sogenannte Gemeindeleben ausmachen, ist immer nur die zweite Aufgabe. Es sieht aber in Wirklichkeit anders aus. Die meiste Zeit brauchen wir für den kleinen, harten Kern. Aber wir müssten es eigentlich umdrehen. Und das ist der Grund, warum ich als Evangelium dieses Gleichnis Jesu ausgesucht habe. Das ist ganz, ganz dringlich, es ist wesentlich. Die erste Aufgabe ist die Sorge um jene, die keine Beziehung zu uns, zur Gemeinde und zur biblischen Botschaft haben. Das ist der große Auftrag. Alles andere kommt danach. Es reicht um Gottes Willen nicht, diese Aufgabe an den Pastor zu delegieren und sich dann entspannt zurückzulehnen. Der große Auftrag hat auch seinen Grund, denn Jesus sagt auf die Frage, was das wichtigste Gebot sei: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier steht im Zentrum der Liebe des Menschen zu Gott. Diese Gottesliebe wird nur glaubwürdig, wenn sie die Nächstenliebe einschließt. Der Mensch soll Gott lieb haben, damit der Mensch zum Menschen wird. Gottesliebe und Nächstenliebe gehören also untrennbar zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Doch Jesus hat diesem umfassenden Liebesgebot noch ein weiteres hinzugefügt, nämlich den Missionsauftrag. Jesus sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dieser Missionsauftrag ist nichts, was einfach nur zum Liebesgebot hinzugefügt wird, sondern ist die Ausführung des Liebesgebotes. Diese Ausführung dieses Auftrages ist Liebe in Aktion. Es ist mit anderen Worten nichts anderes als die Weitergabe der von Gott zuvor empfangenen Liebe. Der Missionsauftrag sagt uns, was wir zu tun haben, damit Gott für uns Gott wird. Wir sollen also taufen, wir sollen Menschen zu Mitgliedern unserer Gemeinde machen, wir sollen Menschen zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern machen, also zu Jüngern. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Für die Zukunft dazu ein paar sehr provokative Anregungen zur Diskussion. Wir trinken ja nachher noch Tee. Wie wäre es, wenn wir nicht 90% der Energie, also der mentalen Energie, in den Kirchengemeinden für uns selbst und für unseren Selbsterhalt verwenden, sondern vielleicht 50% der Energie an Zeit und Personal für jene anderen einsetzen, die noch gar nicht mit uns in Beziehung stehen? Warum nicht Geburtstagsbesuche bei 18-Jährigen machen? Oder bei Menschen, die keiner Gemeinde mehr angehören? Ist doch spannend, was dann passieren würde, wenn man sich anmeldet bei jemandem, der das überhaupt nicht erwartet und auf dem Schirm hat. Was bieten wir als Kirchengemeinde jungen Familien für Unterstützung an, um das Leben in einer digitalen Welt zu meistern? Wie wäre es mit einem sozialen Angebot in der Kirchengemeinde für Menschen, denen es finanziell oder psychisch schlecht geht, obwohl wir ein diakonisches Werk haben, wo wir immer uns zurücklehnen können und sagen können, wir haben da ja für welche, die das für uns tun. Nein, wir sind selbst auch gefordert und bleiben das. Wie wäre es, wenn wir mit Dietrich Bonhoeffers Definition von Kirche ernst machen und wirklich Kirche für andere werden? Ich glaube, wenn wir das richtig kommunizieren, werden die Menschen hellhörig und auf uns aufmerksam werden. Wir bräuchten nicht mehr den Hampelmann machen, um auf Teufel komm raus auf uns aufmerksam machen zu müssen und zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da. Das würde einfach sachorientiert von ganz alleine passieren. Durch Qualität, durch gutes Miteinander und durch eine Arbeit, wo alle das Gefühl haben, das macht wirklich Sinn. Amen. Ich habe Ihnen heute ein Lied mitgebracht. Dazu möchte ich gerne etwas vorweg sagen. Als das neue Jahr begann, haben ja viele Menschen gesagt, alles Gute zum neuen Jahr, wollen wir hoffen, dass alles gut wird. Und ich habe es auch versucht zu sagen. Aber ich war wirklich sehr, sehr in Sorge. Und es gibt jetzt einen Punkt, wo ich diese Sorge mittlerweile, Gott sei Dank, losgeworden bin. Die Sorge war, dass wir in unserer Gesellschaft, dass wir uns einfach weiter in Lethargie und seelischer Verfettung ausbreiten und die Dinge laufen lassen. Und ich freue mich so sehr, dass das offensichtlich nicht passiert. Dass Menschen, die ein bisschen Gespür haben dafür, dass ein gutes Miteinander in der Demokratie einen Wert hat, der nicht einfach nur auf dem Papier steht, sondern der mit Menschlichkeit und mit Menschen gefüllt werden muss. Und dass das nun passiert, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, das beruhigt mich und macht mich zufrieden und meine heimlichen Fluchtgedanken, vielleicht doch irgendwann mal auszuwandern, haben sich gerade wieder gelegt. Das finde ich richtig gut, denn ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich habe ein Lied gefunden, das ist im Original der Song Ain't No Mountain High von Marvin Gaye. Es gibt keinen Berg, der nicht hoch genug wäre. Ein Hoffnungslied. Und was ich noch besser finde, ist, dass ich diesen Song in einer singbaren deutschen Übersetzung gefunden habe. Und zwar von keiner geringeren als Helene Fischer mit Stefan Gwildis. Stefan Gwildis ist ein deutscher Soul-Musiker, der die amerikanischen und angloamerikanischen Soul-Songs singbar übersetzt hat und dazu auch Konzertprogramm hat. Und die Aufnahme, die ich gesehen habe, ist dann noch mit einem gehörlosen Chor, Hands Up heißt der Chor, die sind zusammen aufgetreten und haben dieses Lied gesungen. Und falls jemand Interesse daran hat, mit zu singen und vielleicht auch zu Hause Gitarre zu spielen, habe ich auch die Akkorde mit dabei draußen. Ja, und wir versuchen uns mal einzugrooven. Weiß, was jetzt kommt, nur so viel ist klar. Alles wird neu und nichts bleibt, wie es war. Wir sind ins Tal gerutscht, liegen auf dem Bauch. Jetzt geht steil nach oben, doch es geht bergauf. Es wird nicht leicht, doch wir können auf uns bauen, wenn wir es wollen und vertrauen.
Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft. Was braucht man mehr dazu? Es ist wie es ist, man kann das Schicksal nicht wählen, doch wir konnten immer auf uns zählen. Das, was wir sind, denk an die Flut, hat viel zu tun mit Respekt und Mut. Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft, da braucht man mehr dazu. Wenn's hart auf hart kommt, der Wind von vorn und der Regen peitscht uns um die Ohren. Wir stehen zusammen und bleiben zusammen. Auf und ab, alles nimmt seinen Lauf und wir stehen immer wieder auf. Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft. Was braucht man mehr dazu? Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft, was braucht man mehr dazu? Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft, was braucht man mehr dazu? Niemand weiß, was jetzt kommt, nur so viel ist klar, alles wird neu, nicht gleich wie es war. Wir sind ins Tal gerutscht, liegen auf dem Bauch. Es geht steil nach oben, doch es geht bergauf. Es wird nicht gleich, doch wir können auf uns bauen, denn wir es wollen und vertrauen. Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft. Feuer und mit Leidenschaft, was braucht man mehr dazu? Wir haben doch jeden Berg geschafft, Hand in Hand mit ganzer Kraft, mit Feuer und mit Leidenschaft, was braucht man mehr dazu?
Worte von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und so wollen wir beten. Gott der Liebe und des Lebens, weil es uns doch verheißen ist, dass wir alle unsere Sorge auf dich werfen dürfen. Nimm auch unsere Fragen und Zweifel. Nimm unseren Unglauben und unsere Trägheit. Nimm unsere Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit. Weil es uns doch verheißen ist, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist, hilf allen, die sich bemühen, ihre menschlichen Geschwister zu lieben. Hilf unseren kleinen Versuchen, das Richtige zu tun. Verhilf unseren geringen Liebestaten im Alltag zu einem Ziel. Weil es uns doch verheißen ist, dass du warst und bist und sein wirst, lass unser Vertrauen wachsen. Schenke uns Momente der Gewissheit. Sei mit uns jetzt und auch in der Stunde des Todes. Und so wollen wir uns erheben und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Lass uns noch einmal Platz nehmen und wir wollen das Gesangbuch noch einmal zur Hand nehmen. Ich habe noch ein kleines, schönes Lied gefunden, das auch nicht so häufig gesungen wird, aber es hat es verdient, dass es gesungen wird. Die Erde ist des Herrn, Nummer 623 in unserem Gesangbuch.
Die Abkündigung müssen auch noch
hören. Ja, komm. Nein, komm.
Zum Schluss dieses Gottesdienstes noch ein paar Abkündigungen. Wir danken für die Kollekte des vorletzten Sonntags in Höhe von 40,06 €. Zusätzlich wurde eine Spende von 25 € für die eigene Gemeinde abgegeben. Eine weitere Spende, eine Geburtstagsspende in Höhe von 50,50 € hat uns ebenfalls erreicht und dafür sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön. Die heutige Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen, ist zur Hälfte bestimmt für den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Dazu wird uns mitgeteilt, 2025 kommt der Kirchentag wieder in seine Geburtsstadt Hannover. Wir sind als Landeskirche zum 5. Mal Gastgeberin. Die heutige Kollekte fließt in die Durchführung des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Die andere Hälfte der Kollekte ist wie immer für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne Gebende und Gaben. Zu den Terminen der kommenden Woche. Wir haben schon gehört, eben in der Predigt, es gibt gleich, Sie sind alle herzlich eingeladen, Kirchentee mit Möglichkeit der Diskussion und der Beziehungspflege. Am Donnerstag, den 8. Februar um 15 Uhr trifft sich der Frauenkreis. Es werden Länderinformationen gegeben zum Weltgebetstag der Frauen. Ebenfalls am Donnerstag um 16.15 Uhr, aber in Wehna, ist Unterricht für die Hauptkonfirmanden. Ab 16.15 Uhr mit Pastor Matthias Buckelmann. Dann um 16.30 Uhr hier im Gemeindehaus ist Chorprobe, Anja, richtig, sie nickt. Dann möchten wir darauf hinweisen, dass es am kommenden Samstag um 15 Uhr in Wehna eine Demonstration gibt gegen den Rechtsextremismus und zur Stärkung unserer Demokratie. Da wollen wir uns als Kirchengemeinde auch sichtbar beteiligen und fahren dorthin. Wer Gelegenheit hat und sich angesprochen fühlt, möge sich da anschließen. Zum Schluss laden wir ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den Pastor Heinrich Wienbeuger halten wird. Zum Abschluss der Wochenspruch für die heute beginnende neue Woche aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, der Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Amen.